Christlicher Glaube zeigt sich nicht nur in großen Bekenntnissen, sondern gerade in den unscheinbaren Entscheidungen des Alltags, wie wir mit Erfolg umgehen, wie wir über andere reden und wie wir unsere Zukunft planen. Jakobus zeichnet ein deutliches Bild davon, wie ein reifer Christ in solchen Situationen lebt, zwischen Gottes Gnade und der Versuchung, sich selbst ins Zentrum zu stellen. Seine Worte tragen noch den Klang des Alten Testaments, führen aber mitten hinein in die Frage, wie wir heute mit Christus in einer Welt voller Eigenwille, Konkurrenz und Selbstbehauptung unterwegs sind. Demut, Gnade und das Nahen zu Gott. Jakobus stellt die Gemeinde nüchtern in ein Spannungsfeld, das Fleisch, die Welt und der Teufel greifen zugleich an. Er fragt, woher Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Was äußerlich als Konflikt zwischen Menschen erscheint, wurzelt innerlich in ungezügelten Begierden. Dazu tritt die Freundschaft mit der Welt, die Jakobus als geistliche Untreue bezeichnet, und der Teufel, der diese Neigungen ausnutzt. Die drei Feinde sind nicht weit weg, sie suchen in unseren Gedanken, Wünschen und Reaktionen eine Heimat. Gerade deshalb ist es so ernst, wenn ein Mensch vor Gott hochmütig wird. Hochmut bedeutet hier nicht nur Stolz auf Fähigkeiten, sondern ein Herz, das sich seinem Schöpfer entzieht und sich selbst zum Maßstab macht. Aber er gibt größere Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir Gott gegenüber hochmütig sind, veranlasst das ihn, uns zu widerstehen. Demütig zu sein bezieht sich ebenfalls auf unsere Haltung Gott gegenüber, und das veranlasst ihn, uns Gnade zu geben, wie er es will. Wir müssen lernen, zu Gott zu nahen, um größere Gnade zu empfangen. In diese Lage hinein heißt es, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wo der Mensch sich innerlich aufrichtet, stellt Gott sich ihm entgegen, wo der Mensch sich beugt, öffnet Gott seinen Gnadenschatz. Demut ist nach Jakobus keine weiche Selbsterniedrigung, sondern eine bewusste Ausrichtung des Herzens, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Wer sich Gott unterordnet, stellt sich nicht passiv in eine Ecke, sondern nimmt aktiv Stellung gegen den Widersacher. Die Flucht des Teufels ist hier nicht das Ergebnis besonderer geistlicher Technik, sondern die Folge eines Herzens, das unter Gottes Autorität bleibt. In dieser Haltung verliert der Teufel seinen Anknüpfungspunkt und die Lust des Fleisches wie die Lockung der Welt werden entmachtet. Der Weg der Demut wird weiter beschrieben, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das Bild ist eindringlich, Hände, die mit Fremdem beschäftigt sind, und Herzen, die zwischen Gott und Welt hin und hergezogen werden, können nicht gleichzeitig voll auf Gott ausgerichtet sein. Ein Herz, das sich auf zwei Zentren verteilt, wird innerlich zerrissen, wie ein Schiff, das mit zwei Rudern in entgegengesetzte Richtungen gesteuert wird. Reife Christen lassen sich in diesem Licht prüfen, nicht um in dauernder Selbstanklage zu leben, sondern um ihre Hände von ungeordneten Bindungen lösen und ihr Herz neu auf einen einzigen Herrn sammeln zu lassen. So wird das Nahen zu Gott nicht zu einem punktuellen Akt, sondern zu einer Haltung, in der Nähe und Gemeinschaft wachsen. Jakobus ist realistisch genug zu wissen, dass es dabei Zeiten der inneren Erschütterung gibt. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Wenn Gott sein Licht auf unsere geistliche Untreue fallen lässt, verliert oberflächliche Heiterkeit ihren Glanz. Doch diese Traurigkeit ist nicht zerstörerisch, sie ist die Trauer eines Menschen, der den Wert der Gemeinschaft mit Gott wiederentdeckt. Sie führt zum tiefen Ruf, demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Die Erhöhung, die Gott gibt, ist kein Sprung auf eine geistliche Bühne, sondern das stille Aufrichten eines Herzens, das unter seiner mächtigen Hand zur Ruhe gekommen ist. Inmitten von Begierden, Weltliebe und Angriffen des Teufels wird Demut so zu einem schützenden Raum, sie bewahrt vor der Usurpation der Feinde und öffnet uns für eine größere Gnade, die stärker ist als unsere innere Zerrissenheit. Wer diesen Weg geht, erfährt, dass Gottes Nähe kein theoretischer Trost bleibt, sondern eine wachsende Wirklichkeit, die trägt, korrigiert und ermutigt. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Demut vor Gott ist der stille, aber entschiedene Bruch mit einem Leben, das von Lust, Weltliebe und verborgener Rebellion geprägt ist. Wer sich unter die mächtige Hand Gottes beugt, entdeckt, dass Gnade nicht nur vergibt, sondern heilend ordnet und stärkt. In der täglichen Praxis gewinnt dieser Weg Gestalt, wenn das Herz sich immer neu auf den einen Herrn ausrichtet, seine Nähe höher schätzt als jede andere Bindung und im Licht seiner Gegenwart auch das eigene Versagen ehrlich beklagt. Gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung, kein Mensch ist so verstrickt, keine Vergangenheit so verworren, dass Gott nicht größere Gnade geben könnte. Wo ein Herz sich ihm bewusst unterstellt und sich ihm naht, kommt Gott tatsächlich nahe, nicht, um zu zerbrechen, sondern um zu reinigen, zu schützen und zur rechten Zeit auf seine Weise zu erhöhen. Ein geheiligtes Reden unter dem Gesetz des Lebens. Nach der Frage nach Demut und Nähe zu Gott wendet sich Jakobus einer sehr handfesten Erscheinung unreifer Spiritualität zu, dem Reden über andere. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Im Blick des Jakobus ist Übles Reden nicht bloß ein höflicher Fehltritt, sondern eine Grenzüberschreitung vor Gott. Wer sich über seinen Bruder erhebt, stellt sich nicht nur über diesen Menschen, sondern über das Gesetz, das er eigentlich tun sollte. Das Herz, das sich so über den anderen erhebt, beginnt unmerklich, sich an Gottes Stelle zu setzen. Jakobus antwortet darauf mit einem einfachen, scharfen Satz: Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? In diesem Einer konzentriert sich die Autorität Gottes, neben ihm gibt es keinen zweiten Richterstuhl. Wer gegen einen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Gleichzeitig deutet Jakobus an, dass es um mehr geht als nur das alttestamentliche Gesetz. Er hat zuvor das vollkommene Gesetz der Freiheit erwähnt, in das man hineinschaut. Das Neue Testament entfaltet, dass Gott sein Gesetz nicht mehr nur auf steinerne Tafeln, sondern auf Herzen schreibt: Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Dieses innere Gesetz ist das Gesetz des Geistes des Lebens, das im Gläubigen wohnt und sanft, aber verbindlich wirkt. Ein Reden, das aus diesem inneren Gesetz hervorgeht, ist von einer anderen Qualität, es sucht nicht die Schwäche des anderen zu entlarven, sondern Leben zu vermitteln. Es ist geprägt von dem Ziel, Christus groß zu machen, wie Paulus sagt, dass mit allem Freimut wie alle Zeit, so auch jetzt Christus in meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben ist für mich Christus. So entsteht ein klarer Kontrast, das Halten des äußeren Gesetzes kann zu einem korrekten Verhalten führen, das Leben aus dem inneren Gesetz des Geistes bringt Worte hervor, die mehr tun, als das Gesetz fordert. Es erfüllt den Maßstab Gottes von innen her, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wer nach dem Fleisch redet, selbst wenn er äußerlich Recht hat, wird leicht zum Ankläger des Bruders. Wer nach dem Geist redet, bleibt unter dem einen Richter, lässt sich seine eigenen Motive von ihm prüfen und wird eher zum Beter als zum Richter über den anderen. In solchen Herzen beginnt sich Gottes Haus zu entfalten, von dem es heißt, es sei die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Dort trägt jedes Wort Verantwortung für die Atmosphäre, die entsteht, entweder für Kälte und Misstrauen, oder für Licht, Annahme und Aufbau. Ein geheiligtes Reden verlangt keine künstliche Freundlichkeit und auch kein Wegsehen vor offensichtlichem Unrecht. Aber es ist gebunden an die Einsicht, dass nur einer das letzte Urteil spricht und dass dieser eine zugleich zu erretten und zu verderben vermag. Wer unter diesem Blick mit seinen Worten umgeht, empfindet jedes Gespräch als einen kleinen Schauplatz, auf dem entweder der Geist des Lebens oder der Geist der Anklage wirkt. In dieser Sicht wird das Reden über Brüder und Schwestern zur Gelegenheit, dem inneren Gesetz Gottes Raum zu geben, statt sich über Gesetz und Menschen zu erheben. Und darin liegt Trost, selbst da, wo unser Mund schon verletzt hat, bleibt der Weg offen, uns neu unter den einen Gesetzgeber und Richter zu stellen. Der Geist, der in uns als Gesetz des Lebens wirkt, kann nicht nur unser Reden zügeln, sondern es neu prägen, zu Worten, die tragen, korrigieren und aufrichten, weil sie aus einem Herzen kommen, das selbst von Gnade lebt. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Reifes christliches Reden wächst dort, wo der Mensch sich innerlich daran erinnert, dass nur einer der Gesetzgeber und Richter ist. Unter diesem Blick verliert das Bedürfnis nach dem letzten Wort seine Macht, und der Wunsch, im Recht zu sein, weicht dem Verlangen, dass Christus in allem groß gemacht wird. Der innere Maßstab verschiebt sich, nicht mehr die Frage, ob etwas noch gesagt werden darf, entscheidet, sondern ob der Geist des Lebens dieses Wort mittragen kann. In einer Gemeinde, in der so gesprochen wird, gewinnen auch schwere Themen einen anderen Klang, weil sie nicht von Anklage, sondern von einem Miteinander unter Gottes Autorität geprägt sind. Das ermutigt, die eigenen Worte ernst zu nehmen, aber nicht aus Angst, sondern aus der Gewissheit, dass derselbe Herr, der unser Reden richtet, uns durch sein inneres Gesetz auch befähigt, heilend und aufbauend zu sprechen. Eigenwille, Vergänglichkeit und das Leben im Geist. Zum Bild praktischer Vollkommenheit gehört für Jakobus auch der nüchterne Blick auf unsere Pläne. Er zeichnet Menschen, die selbstsicher ihre Zukunft entwerfen, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Auf den ersten Blick ist nichts Anstößiges daran, reisen, arbeiten, wirtschaften, das alles gehört zum normalen Leben. Was Jakobus kritisiert, ist nicht die Planung als solche, sondern der Ton der Selbstverständlichkeit, in dem sie vorgetragen wird. Die Rede von heute und morgen, von Stadt und Gewinn, kommt ohne Gott aus. Sie trägt die stille Unterstellung in sich, dass das Leben zur Verfügung steht und die Zukunft verfügbar ist. Das Kämpfen um fleischliche Vergnügungen, das Schließen von Freundschaft mit der Welt, das Reden gegen einen Bruder, das heißt, das Richten des Gesetzes, das Machen von Geschäften nach dem eigenen Willen und das Prahlen im Übermut sind alles Kennzeichen des gottlosen und anmaßenden Vertrauens eines gottvergessenen Menschen. Dem setzt Jakobus die Erinnerung an unsere Vergänglichkeit entgegen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Das Bild des Dampfes nimmt uns nichts von der Würde des Lebens, aber es zerbricht die Illusion der Kontrolle. Unser Dasein ist kostbar, aber es ist nicht in unserer Hand. Deshalb ist es angemessen, Gott in die Rede von der Zukunft einzubeziehen. Die Wendung, wenn der Herr will, ist mehr als ein frommer Zusatz, sie ist das Bekenntnis, dass wir nicht Herren der Zeit sind. Dennoch warnt Jakobus auch vor einer Frömmigkeit, die diese Realität zwar im Mund führt, im Herzen aber ignoriert, nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Das Neue Testament führt diesen Gedanken weiter, indem es nicht nur unsere Begrenztheit, sondern auch die positive Führung durch den Geist betont. Paulus beschreibt ein Leben, in dem das Wandeln nach dem Geist den Alltag prägt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Reife zeigt sich darin, dass ein Mensch seine Planungen nicht mehr als autonomen Ausdruck seines Willens versteht, sondern als etwas, das im Licht des Geistes geprüft wird. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie der Heilige Geist Wege öffnet und schließt, ohne dass immer ein "Wenn der Herr will" ausgesprochen wird, aber der innere Gehorsam ist da. So entsteht eine Haltung, in der der Satz von Jakobus nicht zu einer leeren Formel verkommt, sondern Ausdruck eines realen inneren Abhängigkeitssinnes wird. Für Jakobus ist es darum Sünde, wenn ein Mensch das Gute erkennt und doch nicht tut, wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde. In den Zusammenhang gestellt, bedeutet das, es genügt nicht zu wissen, dass unser Leben ein Dampf ist und dass Gott Herr der Zukunft ist, wer diese Erkenntnis hat, aber weiter so plant und redet, als gäbe es keinen Herrn, verfehlt das Gute. Praktische Vollkommenheit heißt hier, die eigene Endlichkeit ernst zu nehmen und sie mit Vertrauen zu verbinden. Die Zukunft wird dann nicht mehr zur Bühne der Selbstbehauptung, sondern zum Raum, in dem Gottes Wille gesucht und im Alltag umgesetzt wird. Das nimmt nicht jede Unsicherheit, aber es verändert die Tonlage des Herzens, weg von überheblichen Zusagen, hin zu einem ruhigen, verantwortlichen Planen unter dem Blick dessen, der das Morgen in seiner Hand hält. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Eine reife Haltung zur Zukunft wächst dort, wo die Begrenztheit des eigenen Lebens und die Güte des Herrn gemeinsam betrachtet werden. Wer sein Dasein als Dampf erkennt, verliert den Drang, sich in großen Worten zu versichern, und gewinnt die Freiheit, Pläne unter Vorbehalt zu fassen. Das, wenn der Herr will, wird dann nicht zur leeren Formel, sondern zur inneren Zustimmung, dass Gottes Wille gut und sein Wissen größer ist als das eigene. In dieser Haltung können Wege sich ändern, Türen sich öffnen oder schließen, ohne dass die Seele zerbricht, weil sie nicht auf der eigenen Planung ruht, sondern auf dem, der das Morgen kennt. Das schenkt eine stille Zuversicht, selbst wenn sich vieles anders entwickelt als erwartet, bleibt der Weg nicht zufällig. Er ist eingebettet in den Willen dessen, der unser Leben in der Hand hält, und gerade so wird unser Alltag zu einem Ort, an dem praktische, geistgeleitete Nachfolge Christi Gestalt gewinnt. Herr Jesus Christus, du kennst unseren Stolz, unseren Eigenwillen und unsere Neigung, zwischen dir und der Welt hin und her zu schwanken. Danke, dass du uns trotz allem mit größerer Gnade begegnest und uns in deine Nähe ziehst. Reinige unser Herz von geteilten Bindungen und schreibe dein Gesetz des Lebens tiefer in uns hinein, damit unsere Worte bauen statt verletzen und unsere Pläne aus der stillen Führung deines Geistes hervorgehen. Lehre uns, in Demut vor dir zu stehen, unsere Vergänglichkeit nüchtern zu sehen und doch mit fester Hoffnung auf dein ewiges Ziel zuzugehen. Stärke uns, damit unser Alltag ein lebendiges Zeugnis deiner Gnade und deiner Treue wird, bis du wiederkommst. Amen.